mit Thies. Mit Thies.
Du bist doch der Prahl, oder was? Bist du nicht der Kommissar? Hier, wie heißt du noch? Hier, Tatort oder was? Und hat ihm die ganze Zeit so zugehört. Du bist ja richtig, sag mal, du bist ja voll am Boden geblieben. Und irgendwann habe ich mich dann also nur so dazwischen. Ich so, jetzt lass den armen Mann doch mal in Ruhe, Mensch. Meine Güte, wir gucken doch jetzt hier gerade Möwen. Was soll das denn? Und er so, was bist du denn hier für ein Grünschnabel? Sag mal.
Jonas Ney war die Hauptrolle in Deutschland 83, 86 und demnächst dann auch 89. Er war dabei bei Kudamm 56 und ist jetzt im ersten zu sehen in einem Auswanderer-Epos mit dem schönen Titel Der Club der singenden Metzger. Er ist aber nicht nur Schauspieler, er ist auch Musiker. Er ist studierter Filmkomponist und Jazzpianist. Und wir hören, wie mühsam das sein kann, Musik für einen Film zu komponieren oder wie schön das ist, mit Axel Prahl zu drehen. Hallo nach Berlin an das Nordlicht, Jonas Ney.
Ja, guten Tag, freut mich sehr, so. Mit euch zu sprechen.
Ja, und gut drauf, ne? Wie gut drauf wie immer, so, wir Nordlichter.
Sicher.
So, merkst du das eigentlich, wir sind ja beide Lübecker, wir sind beide Lübecker ja. Jungs.
Nee.
Ja, merkst du das auch, dass die... Also, ich finde es so, dass die Menschen heller sind im Norden, wenn man so in den Laden geht oder sowas. Die sind immer am Schnacken irgendwie auch tatsächlich.
Schnacken, ja. Ja, ja, absolut. Wir sind immer am Schnacken. Möglichst nur zwei Worte. Aber in Lübeck sagen wir ja nur Moin, ne?
Ja.
Aber in Hamburg, wenn da einer Moin Moin sagt, ja. Das ist ein bisschen Schwätzer, oder?
Ja. Absoluter Laberkopf, du.
So, laber mich nicht dicht.
So, hast du Marzipanflash schon gehabt vor Weihnachten jetzt?
Oh ja, ich habe gestern in einer Live-Aufzeichnung sogar Marzipan verlost. Habe ich mitgebracht.
Ne? Ob ich das gewusst hätte, hätte ich mitgemacht, du.
Vielleicht wärst du bei mir gelandet. Da hätten wir zweimal gesprochen. Dann hättest du tippen müssen.
Ja, erzähl.
Du hättest tippen müssen, wie viele nach der Zählung von 2018, wie viele Menschen in Deutschland leben. So, jetzt bist du dran.
Ich würde sagen 86.240.000.
Weniger, 83 Millionen.
Ehrlich?
Und 104.000, glaube ich.
83 Millionen.
Ja.
Deutschland 83.
Hätte ich auch gegen dich gewonnen.
Deutschland 83 Millionen.
Ich durfte den Glückskeks essen.
Jetzt. Und was stand drin?
Da stand drin, dass die meisten Dinge erledigen oder das meiste Glück kommt von ganz allein. Man muss es nur lassen. Zwinker, Smiley, Zip.
Was ist denn Zip?
Zip ist RBB, Talk, hallo, was
Verstehe.
Die Welt bewegt. Was willst du denn jetzt, Christian?
Zip, RBB, richtig, Zip. Ja, stark. Also 83 Millionen.
Wahrscheinlich sind es auch 86, aber 83 wurden gezählt, ne? Wer weiß.
Der Norddeutsche kann aber nicht nur Norddeutsch, Norddeutsche kann auch ein bisschen Schwäbisch.
Ja, zumindest im Film, ne?
Ja, im Film. Also der Club der singenden Metzger. Zwischen den Tagen, jetzt im Fernsehen, das ist ein historisches Auswanderer-Epos. Du spielst einen jungen schwäbischen Metzger, der dann nach dem Ersten Weltkrieg mit seiner Frau nach Amerika auswandert.
Ja.
Also, du bereitest dich ja auch wirklich immer sehr genau und detailliert auf deine Rollen vor, also auch gerade auf diese historischen Sachen. Was hast du über die Zeit recherchiert, über dieses Ambiente?
Ja, es gab so ein paar Sachen, mit denen ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Zum Beispiel mit deutschen Auswanderern nach Amerika zu dieser Zeit und dann auch den entstandenen deutschen Communities. Also mein Charakter emigriert ja aus dem Schwarzwald nach North Dakota.
Ja.
Und landet dann in so einem kleinen Industriestädtchen namens Argus.
Das gibt's aber nicht in echt, oder?
Das weiß ich ja
nicht. Also alles klar, okay, hätte sein können.
Das sogar. Das basiert auf einer auf einem Roman, einem Bestseller-Roman aus Amerika und auch auf der echten Geschichte der Autorin.
Ja, ja.
Also beziehungsweise ihres Großvaters, der mal emigriert ist von Deutschland. Ob es diesen Ort Argus gibt, das
ist falsch. Nein, aber ist ja auch völlig egal. Es ist ja ohnehin nicht viel da.
Nee, das ist
also ein paar Häuser.
Aber irgendwann gibt es dann halt die Metzgerei Waldvogel, ne?
Absolut.
Die macht nämlich Fidelis da auf und weil er selber in seiner Metzgersfamilie keinen Platz mehr findet im Schwarzwald, geht nach Amerika und macht dort in diesem Städtchen halt die Metzgerei Waldvogel auf.
Was hast du denn herausgefunden, was dir für die Rolle auch wirklich geholfen hat?
Für die Rolle gab es so zwei Eckpunkte, die sowieso schon klar waren, die ich erlernen musste, damit ich mich so ein bisschen auf sie vorbereiten kann. Das war auf jeden Fall der schwäbische Dialekt.
Mhm.
Hat mir dann schon vorher, vor dem Casting, Gabriele Rosmanit ist eine Opernsängerin in Hamburg an der Staatsoper und mit die kommt aus dem Schwabenland und spricht Schwäbisch. Und mit der habe ich mich schon aufs Casting vorbereitet, um überhaupt zum Casting eingeladen zu werden. Weil die wollten mich gar nicht haben. Die haben gesagt, der Nei, dem hörst du seinen Schnack so an, das können wir gleich knicken. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, gib mir mal eine Chance. So, die Casterin war auch Schwäbin und Uli Edel als Regisseur ja auch Badenser. Also die hatten da schon ein Ohr für. Also es war dann gleich Feuerprobe und das habe ich dann irgendwie offensichtlich nicht so ganz verkehrt gemacht. Also das war so die eine Sache, erstmal den Dialekt zu lernen. Das andere war dann das Metzgershandwerk an sich. Ich habe dann total in der Fleischerei in Travemünde bei uns ums Eck. Ne? Fleischerei Loof, kennst du die noch, Christian?
Die kenne ich gar nicht. Also meine Schwester wohnt da.
Da kennst du die Fleischerei Loof nicht. Die ist direkt an der Promenade.
Ja, Niedorf-Ostsee wohnt die. Also deswegen Niedorf-Ostsee. Ja, die haben vielleicht ihre eigene Fleischerei. Und in Timmendorfer Strand oder so.
Da gibt es auch Fleisch. Ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich bei denen gelernt. Okay. Er hat so Schweinehälften zerlegt, 2 Wochen lang. Ne?
Aber jetzt mal, das klingt jetzt erstmal so toll. Ich war 2 Wochen in einer Fleischerei. Aber du warst nicht wirklich 10 Tage dort.
Wieso?
Also ich weiß es nicht. Ich frage dich ja. Mal jetzt doch. Butter bei die Fische. Jonas, Butter bei die Fische.
Was genau meinst du jetzt? Ich habe ich habe sogar über einen längeren Zeitraum, aber es werden wohl so insgesamt, wahrscheinlich sogar mehr als 10 Tage gewesen sein.
2 Wochen, das klingt total viel.
Also, ich habe da auch ein bisschen was gelernt, ob du es glaubst oder nicht. Ja,
wie schwer ist denn das, also Schweinehälften zu zerteilen?
Das ist extrem schwer. Das ist echt ein extrem komplexes Handwerk, was sehr, sehr viel Präzision, Geduld und vor allen Dingen auch sehr viel Übung braucht. Und es ist leider ein Metzgershandwerk, das ist leider total am Aussterben, weil es eins der Handwerke ist, die man leider maschinell sehr gut ersetzen kann.
Ja.
Und die Fleischerei Loof ist halt noch eine Traditionsmetzgerei, die das noch per Hand macht. Und es war gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der einem das dann zumindest so beibringen kann, dass man es einigermaßen gut darstellen kann. Also ich würde niemals von mir behaupten, dass ich jetzt auch nur ansatzweise an dieses Handwerk rangekommen wäre, aber mir war es halt irgendwie wichtig. Weißt du, ich kriege immer die Krise, ich bin ja Musiker und ich kriege immer die Krise, wenn in irgendwelchen Produktionen jemand eine Trompete hält und nicht weiß, wer die drückt oder eine Gitarre und die Akkorde hinterm Capo drückt. Weißt du, da kriege ich die Krise. Gibt so ein geiles Boris Johnson-Foto mit ihm, mit einem Capo und einer Gitarre und der drückt die Finger aber vor dem Capo. Also totaler Bullshit für jeden Gitarrist, das ist so witzig. Nein, aber da kriege ich so die totale Krise. Dann denke ich so, ey Moment, du bist Schauspieler, du musst doch jetzt so tun, du musst zum einen so tun, als seist du diese Rolle und dazu gehört auch, dass du so zumindest so tust, als könntest du das Instrument spielen. So.
Ja.
Und ähnlich ist es halt, finde ich, mit einem Handwerk auch. Ich habe einfach mein Bestes gegeben, dass es einigermaßen so aussieht, als wäre der kleine, schmächtige Jonas Nei ein total geschickter Metzger. So.
Mhm. Worauf muss man genau achten? Sind es Winkel, in denen man dann ansetzen muss? Wonach suchst du im Fleisch?
Mhm. Also als allererstes habe ich mal gelernt, das waren ja schon ausgeblutete Schweinehälften, die man dann so im Ganzen vor sich liegen hat. Und dann ging es erstmal damit los zu lernen, wo was eigentlich ist, welche Teile. Das kommt ja auch auf das Fleischprodukt an, was man dann sozusagen im Nachhinein haben möchte. Mhm. Oder die Fleischprodukte, die man haben möchte, welches Teil man überhaupt für was benutzt. Und dann geht es darum, wenn man sie austrennt, und das habe ich dann ja gemacht, also meinetwegen jetzt ganz stanni mal so das Filet vom Schwein auszutrennen, dann geht es halt darum, dass man dass man das Messer richtig hält, dass man den richtigen Winkel trifft und dann geht es vor allen Dingen darum, dass man halt mit der Tiefe aufpasst. Ne? Also man kann natürlich mit einem Schnitt sehr schnell schon im nächsten Fleischpart sozusagen landen und damit dann meinetwegen Schinken zerstören oder wie. Also das ist eigentlich eher so das Ding, sehr nah am Knochen zu bleiben, gut im Fluss zu bleiben, das nicht zu zerfleddern, nicht zu zerfransen und mit der Tiefe aufzupassen. Also das ist so das eine. Und das ist halt gleichzeitig gepaart mit einer extremen Kraft, die man aufwenden muss. Also das ist vielleicht jetzt anders, das klingt sehr filigran, ist es auch, aber man muss gleichzeitig doch auch Kraft anwenden, weil man sonst halt nicht durchs Fleisch kommt. Also es ist schon, und dann sollte ja auch das ganze Messer schleifen und so sollte gut aussehen. Das ist auch alles, wer das schon mal gemacht hat, weiß auch, das kann funktionieren oder halt auch nicht. Da muss man immer lernen.
Was ist mit den Fleischstücken passiert, die sozusagen deine Übungsstücke waren?
Ja, die sind tatsächlich alle im Verkauf gelandet. Aber
wirklich?
Es könnte so das ein oder andere Filetfleisch dann auch in der Presswurst gelandet sein, weil es einfach nicht mehr als Filet zu verkaufen war. Aber es ist nichts weggeworfen worden, keine Sorge.
Die haben kein Minus gemacht in dem Monat.
Vielleicht ein bisschen, aber sie haben dann auch ein bisschen Geld gekriegt dafür, dass ich das gemacht habe.
Weißt du was, ich gehe nächste Woche mal vorbei. Da bin ich nämlich wieder da und dann frage ich einfach
mal. Sag mal, ich will hier das, was da Jonas da gemacht hat. Habt ihr davon noch was übrig? Das könnt ihr doch bestimmt nicht verkaufen, ihr Mist. Ja, ich habe auch so ein paar Würste gemacht und so, die wurden echt krumm und schief, aber irgendwann konnte ich das dann auch.
Ich glaube, Schwäbisch zu erlernen oder gegenüber einer schwäbischen Casting-Direktorin wirklich durchzugehen mit dem schwäbischen Dialekt, das ist eine noch größere Herausforderung. Wie hast du erstmal angefangen? Also mit der Opernsängerin aus Hamburg, die sozusagen dir die ersten Dinge beigebracht hat. Wie habt ihr angefangen?
wir haben tatsächlich sehr, sehr schnell einfach mit den Szenen begonnen. Ja. Das war ja ein ganz gutes, also die waren zwar nicht auf Schwäbisch geschrieben, aber ich wusste, dass die im schwäbischen Dialekt stattfinden sollen und dass es dann, dass Fidelis so im Laufe seiner Reise immer mehr ins Hochdeutsche wechselt, weil er sich ja mit anderen deutschsprachigen Leuten unterschiedlichster Dialekte oder Akzente dann in North Dakota wieder trifft. Das heißt, wir haben das so ein bisschen dosiert über die Bücher hinaus, haben geschaut, dass wir das Schwäbisch so dosieren, dass man, dass ich es als Norddeutscher auch trotzdem die Sätze noch verstehen kann und nicht die ganze Zeit total distracted bin. Also das ist ja auch so ein bisschen das Ding, also das große Ziel war ja, klar, wir wollen Schwäbisch miterzählen, weil es irgendwie albern ist, es nicht zu tun. Aber wir wollen auch gleichzeitig nicht, dass man die ganze Zeit, während man diesen Zweiteiler guckt, nur auf diesen Dialekt achtet, sondern man soll ja total bei den Figuren emotional bleiben und das eigentlich nur so als Klang miterleben. Irgendwie.
Also habt ihr so eine Kunstsprache eigentlich, ne? So eine leicht schwäbisch angehauchte.
Genau, wir haben tatsächlich, also eine Kunstsprache ist es nicht, aber wir haben tatsächlich, das kann ich ja im Nordischen auch. Ich meine, ich rede mit dir jetzt ja auch tendenziell Hochdeutsch. Ich kann aber auch wesentlich mehr snacken, wenn ich das wollte. Ne?
Ja, natürlich.
Also man kann das ja verschieden dosieren.
Kannst du Plattdeutsch snacken?
Ich kann das verstehen. Aber
du kannst verstehen.
Kannst du das schnacken?
Nee. Gar nicht, du.
Und doch, meine Oma schnackt immer noch mit Plattdeutsch. Also das verstehe ich schon, aber snacken kann ich das nicht. Mhm. Und da gibt es ja auch, das ist ja beim Schwäbischen auch so, es gibt ja verschiedenste Dialektfarben. Ne? Und verschiedenste. Also das war ja damals noch viel krasser, dadurch, dass jetzt sich die Städte und Regionen nicht so sehr durchmischt haben.
Ja.
Auf jeden Fall haben wir halt so geguckt, dass wir es halt einfärben und so dosieren, dass es erkennbar schwäbisch ist, aber dass es gleichzeitig gut verständlich ist. Und so haben wir es halt dosiert. Und dann habe ich die ganzen Bücher bis zum Get No rauf und runter mir selber aufgesprochen, dann von Gabi mir aufsprechen lassen und gelernt. Und während des Drehprozesses haben wir dann uns immer Sprachmemos hin und her geschickt, weil ich gesagt habe, ich will nochmal was ändern. Ich will jetzt hier irgendwie, ich will jetzt der Tante nochmal sagen, dass sie mein Haus verlassen soll oder irgendwas, was nicht im Drehbuch steht. Dann habe ich immer so gesagt, Gabi, hier, ich weiß, du hast gerade Probenpause. Wie sag ich das? So.
Und du weißt ja, aus amabäser Stil.
Kamakai?
Kaschnitt, Guerda, Flöder, Schnitzel.
Boah, bei dir klingt das aber gut.
Nein, jetzt
aber
ohne Witz, ich kann es 0,0.
Naja, komm.
Nein, ohne Witz jetzt. Und das werden auch alle bestätigen.
Ja, dann werden sie mich erst richtig zerfleischen. Dann bin ich ja richtig dran. Aber gut, das ist auch in Ordnung. Komm, das ist schon okay. Also wenn irgendjemand versucht, Nordisch zu sprechen, dann bin ich auch der härteste Kritiker. Also, ich habe wirklich mein allerbestes gegeben. Das kann ich mit gutem Gewissen sagen. Ich habe mich da nicht einfach hingestellt und so Comedy-mäßig irgendwo ganz viele SCHs eingebaut, sondern ich habe das ernst genommen und mein Bestes gegeben. Seht es mir nach.
Ich kann nur jetzt sagen, bei den echten Menschen reicht das nicht, sich einfach nur Mühe geben. Das habe ich auch oft gehört, wenn ich Schweizerisch versucht habe nachzumachen.
Ach so.
Die Schweizer zum Beispiel verstehen keinen Spaß, wenn du ihren Dialekt nachmachst. Und zwar
aber es sollte auch kein Spaß sein. Also das macht echt den Unterschied. Es gibt ja viele in so Satireformaten und so, die halt Schwäbisch irgendwie, weil es so hutzelig klingt, irgendwie nachmachen. Genau diesen Grad wollte ich halt nicht. Ich wollte nicht, dass man das Gefühl hat, der Nei macht sich über einen Dialekt lustig. Das ist überhaupt nicht der Plan, sondern das gehört zu dieser Figur dazu.
Wo musstest du schon mal Dialekt sprechen? In welcher Rolle?
Naja, mein Heimdialekt habe ich mal bei Vater Kudasohn gesprochen.
Vater Kudasohn?
Das ist ein Kultfilm. Das ist ein Kultprogramm. Vater Kudasohn.
Vater Kudasohn.
Von der Produktionsfirma Krebs und Krabben.
Wer war denn noch bei Axel mit dabei?
Ja,
Axel Prahl war mit dabei.
Sicher.
Mit Axel Prahl ist ja auch immer herrlich, oder?
Ja, ist immer herrlich.
Oder
und dann zusammen mit Lars Jessen, ne? Regie. Das ist ein Dreamteam.
Was für eine typische Situation, wenn man mit Axel Prahl zusammendreht? So, und dann noch oben an der Küste. Was fällt dir sofort ein?
Boah, ich muss mich immer an diese eine Situation erinnern. Da sitzen Axel Prahl und ich so nebeneinander in diesen Klappstühlen, die man dann immer so hat, und haben so gewartet, bis die Kamera aufgebaut ist. Und dann kam irgendjemand, so ein alter Typ irgendwie da in Dithmarschen, in Heide war das, kommt da so auf ihn zu und hält sich so links und rechts an diesen Lehnen, in diesen Armlehnen fest, kommt so auf 5 Zentimeter an sein Gesicht und sagt, du bist auch der Prahl oder was? Du bist auch hier... Bist du nicht der Kommissar? Hier, wie heißt du noch? Hier, Tatort oder was? Und hat ihn die ganze Zeit so zugehört. Du bist ja richtig, ich sag mal, du bist ja voll am Boden geblieben. Axel hat nicht ein einziges Wort gesagt. Er hat ihn so eine Minute lang zugelabert. Und irgendwann habe ich mich dann so, nur so dazwischen, ich so, jetzt lass den armen Mann doch mal in Ruhe, Mensch. meine Güte, wir gucken doch jetzt hier gerade Möwen, was soll das denn? Und er so, was bist du denn hier für ein Grünschnabel, sag mal. Ich so, ja, ich bin nicht Axel Prahl, deswegen darf ich jetzt auch sagen, jetzt lass auch mal. So, das war so ganz lustig. Und er und Axel und ich, wir hatten uns wirklich sehr gern während der ganzen Zeit. Ja. Wir haben viel Musik zusammen gemacht, wir haben sehr viel, wir haben das so dieses nordische, wir hatten auch den besten Sommer, den Dithmarsch je erlebt hat. Wir hatten irgendwie so 30 Grad, es sieht alles, auch dieser Film ist unsagbar schön geworden. Das war überhaupt nicht der Plan. Also es war echt, wir hatten den schönsten Sommer da überhaupt in Dithmarschen, haben da irgendwie ganz viel am Hafen gesessen, sind auf dem Krabbenkutter gefahren, ne?
Herrlich.
Haben wir gemacht, bisschen Musik gemacht.
Oh, das ist mein paar nicht schön.
So, ab und zu mal ein Köm. So, es war wirklich toll. Schön.
Und ich weiß auch noch, dass du hattest damals den Namen für deine Band, Pudeldame, den hast du ihm, glaube ich, vor laufender Kamera, also du hast mit dem Handy gefilmt, hast du ihm den Namen mitgeteilt. Und hast deine Reaktion abgewartet. Weißt du das noch?
Oh Gott, du hast recht. Das stimmt. War vor drei Jahren. Wo hast du das denn ausgegraben?
Als wir geschnackt haben, haben wir das damals besprochen.
Ah ja.
Und ich glaube, du hast es selbst gefilmt. Du hast gesagt, Axel, guck mal hier. Ich sag dir jetzt mal meinen Namen von meiner Band. Ich sag dir meinen Namen. Und, ja, sag mal, Pudeldame.
Da warst du dabei, oder?
Nee, aber ja, du hast es gefilmt und ins Netz gestellt.
Ah ja, ja. Da hat er gesagt, nee, super, was ist das denn für ein toller Name? Das ist ja der Wahnsinn, würde ich mir sofort anhören.
Pudeldame. Ja, du bist ja Musiker durch und durch. Das vergisst man natürlich bei diesen ganzen Produktionen, die du machst im Fernsehen, im Kino. Man vergisst es eigentlich. Aber du studierst immer noch Musik, ne? Mhm. In Lübeck dort. Was war Jazzpiano und was? Komposition auf jeden Fall.
Komposition habe ich als erstes studiert, genau. Jetzt studiere ich Jazzpiano als Hauptfach.
Ja, richtig. Du bist genauso viel Musiker, wie du auch Schauspieler bist. Mhm. Jetzt sag mir kurz mal, du hast auch für diesen Film Der Club der singenden Metzger. Hast du die Filmmusik komponiert?
Ja, das ist richtig.
Was du noch nicht wusstest, als du es gespielt hast. Das kam erst im Nachhinein.
Richtig.
Hätte das einen Unterschied gemacht, wenn du es vorher schon gewusst hättest?
Nee, das glaube ich eigentlich gar nicht unbedingt. Ne? Aber ich habe die Produktionszeit gebraucht, um immer wieder Uli Edel meine Musik vorzuspielen und das mich so in seinen Kopf reinzufräsen, bis er keine Ausrede mehr hatte. Mhm. Er fand nämlich meine Musik so wahnsinnig gut. Ja. Und David Grabowski und ich, mein Kompositionspartner und ich, haben zu der Zeit fürs ZDF, nämlich für ein Herzkino, das am Yukon spielt, schon Musik gemacht. Und da waren so diese ganzen Banjo- und Bluegrass-Elemente drin, die Uli Edel sich so wahnsinnig, das hat er mir nämlich dann verraten, in seinem Soundtrack so wahnsinnig gerne haben wollte. Und dann habe ich ihm natürlich immer so Zwischenstände gezeigt. Ne? Habe ich immer gesagt, guck mal, hier, Uli, haben wir wieder was gebaut. Guck mal hier, schön Banjo, Mundharmonika, bisschen Fiddle, was denkst du denn? Und ich habe mich so, der fand die Musik so super. Und da habe ich mich, glaube ich, so in sein Gedächtnis eingebrannt, habe das auch der Produzentin gezeigt und so, bis dann irgendwann wir abgedreht waren und ich dann ein paar Wochen später einen Anruf kriegte, so, ja, Jonas, das war dann die Produzentin, hey, sag mal, hast du denn da jetzt, also wirklich, also hättest du Zeit und so, wir haben jetzt, also wir würden jetzt wirklich gerne und wir haben jetzt eigentlich auch kein Argument dagegen mehr.
Okay. So.
Also die Zeit habe ich gebraucht. Aber dann, ja genau, dann kam der Auftrag, das war Anfang des Jahres jetzt und dann habe ich 2,5 Monate mit David zusammen bei mir im Keller gesessen, komponiert und dann sind wir in ein größeres Studio gegangen und haben ein Streichquintett aufgenommen. Bei mir im Keller haben wir noch einen Klarinettisten aufgenommen, eine Geigenspielerin hatten wir noch, also Fiddle. Und Mundharmonika haben wir aufgenommen und meine Güte haben wir viel aufgenommen. Gitarre, Banjo, was auch immer. Also es ist ein sehr handgemachter Soundtrack, der jetzt auch rauskommt nochmal extra auf CD.
Guck mal, schön.
Ganz schön. Kann man sich dann auch, wenn man zu Weihnachten Overnight nochmal so schnell ist Geschenk.
Natürlich,
kann,
auf jeden Fall.
Wenn es einem gefallen hat, ne? Wenn man es gefällt,
dann würde ich
das natürlich nicht.
Schön,
aber
es ist immer ein schönes Geschenk.
Das ist immer ein wahnsinnig schönes Geschenk.
Wenn man gerade das Radio mal eine Pause macht. Und du hast ja unglaublich viel Mühe gegeben, hast du dir auch. Das ist ja nicht so leicht, das ist ja nicht so schnell von heute auf morgen mal komponiert. Also, ja. Wie schwer ist es eigentlich, Filmmusik zu komponieren? Da geht es um Sekunden, da geht es um Fitzel. Und dann muss es auch dem Regisseur natürlich auch irgendwie gefallen. Und vielleicht hat er doch eine kleine andere Vorstellung. Und du hast aber schon die ganze Nacht durchgearbeitet und kannst deine Augen sowieso schon gar nicht mehr offen halten.
Das ist wirklich so. Ja, du triffst das wirklich auf den Punkt. Ja.
Ich habe mir das gedacht. Die Leute denken sich ja, man schreibt ein paar kleine nette Songs, man stellt sich ein bisschen ans Klavier und dann stellt man das vor. Wie viel Frickelarbeit ist da tatsächlich dabei? Gib uns mal einfach ein Beispiel, dass wir einen Eindruck bekommen, wie ein das auch in den Wahnsinn treiben kann.
Boah, das ist wirklich so, ja. Also das ist wirklich, man muss das lieben. Also man muss diesen Job wirklich lieben, weil es, wir sind 2,5 Monate, also das hat teilweise bei uns auch im Keller so unfassbar gestunken, weil wir irgendwie so 16 Stunden am Stück geschwitzt haben, so einfach nur gearbeitet haben und so und dann. Und dann, also das ist halt, ja, wie stellt man sich so einen Prozess so vor? Also ich habe ehrlich gesagt irgendwie am Anfang erstmal so Themen noch völlig ohne, nur mit den Bildern, die ich so vom Drehen im Kopf hatte, erstmal so die ersten Themen komponiert. Ich habe mich oben an meinen Flügel gesetzt und habe so mir die Charaktere vorgestellt und verschiedene Situationen und dazu einfach improvisiert. Dann entstanden so die ersten Themen und da gab es dann noch gar keinen Rohschnitt. Ne? Man schneidet dann, man macht dann ja die ersten Musiken dann erstmal so zu Rohschnitten von den Szenen und geht dann letztlich, sobald dann irgendwie der Schnitt komplett fertig ist, erst überhaupt so ins sekundengenaue Komponieren. Bis dahin ist man immer eher so, die Stimmung wollen wir für die Sequenz und dafür machen wir mal folgende Themen oder folgende Harmoniefolgen und Instrumentationen und so. Es ist ein sehr, sehr intensiver Prozess. Es ist, man wird dann echt zum Workaholic für eine gewisse Zeitspanne. Das ist, glaube ich, wie bei vielen anderen kreativen so Projekten auch. Weiß ich nicht, wenn es jetzt irgendwie vielleicht ein Architektur-Pitch ist oder sowas. Ja. Das ist einfach, man hängt dann zusammen. In dem Zweifel sind wir ja nur ein Zweierteam. Hängen wir zusammen Tag und Nacht und es wird 4 Stunden geschlafen, sehr viel Kaffee getrunken und wahnsinnig viel komponiert und
es droht Tod durch Pizza natürlich.
Also, natürlich. Ja. In unserem Fall war es immer irgendwie so der Falafelmann gegenüber, zu dem wir gelaufen sind. Ja.
Oder
sehr viel Falafel gegessen.
Oder hast du Mutter noch, die aus Lübeck rüberkommt und dir was zu essen bringt? Oh, Jonas, Junge, du bist ja die ganze Nacht wieder im Keller. Wir sehen dich ja kaum noch.
Nee, die wohnt dann in Kiel.
Ja. Ach, die wohnt in Kiel?
Die kann ich dann mal, besuchen, um mal den Kopf freizukriegen.
Okay. Ja, das stimmt wieder.
Naja, und dann ist natürlich dieser große magische Moment irgendwann gekommen, wo man sagt so, okay, jetzt habe ich das irgendwie komponiert. Redaktion, Produktion und auch Regie sagen, das klingt erstmal alles super, aber klingt noch nicht gut. Und dann geht man halt los und nimmt das mit echten Instrumenten auf. Bis dahin macht man es ja im Zweifel erstmal irgendwie über E-Piano und die ganzen Streicher, diese ganzen Instrumentarien. Wenn man das die ganze Zeit immer aufnehmen würde und dann wieder neu und so, dann würde man völlig kirre werden. Das macht man also dementsprechend erstmal mit so gesampelten Instrumenten, also letztlich im Computer. Und wenn die Layouts dann von der Komposition her abgenommen sind und alle sagen, so stellen wir uns das vor und jetzt nochmal in schön, dann geht man halt nochmal, dann stellt man Mikrofone auf und dann haben wir, dadurch, dass David und ich lange halt auch Musik studiert haben, natürlich auch ein schönes Netzwerk aus jungen Musikern, die wir dann rekrutieren konnten fürs Streichquintett, für Klarinette.
Alles Freunde aus dem Studio wahrscheinlich, ne? Und die Musiker, das ist ja toll.
Genau, aus Lübeck.
Und die sind auch nicht so teuer, das ist das Gute, wenn sie noch Studenten sind, ne?
Ja, die wollen ja auch, weißt du, die wollen, die meisten von denen sind ja jetzt auch mittlerweile dann Berufsmusiker.
Richtig.
Und das ist ja auch so ein Ding, wenn man als Musiker Musiker anstellt, dann will man die nicht dumpen, ne?
Ja, auch wieder wahr.
Also insofern, das muss ich persönlich auch auf meine Fahne schreiben. Wir haben die so gut wir konnten bezahlt.
Okay. Wann machst du denn dein Musikstudium tatsächlich zu Ende? Also du nimmst dir ja ab und zu mal so Auszeiten, auch von der Schauspielerei, um dann auch mal wieder weiterzukommen im Studium. Aber irgendwann ist ja auch mal zu Ende, ne?
Oder ich habe noch 2 Wochen vor mir.
Ehrlich? Und dann ist fertig?
Ja, ich muss 2 Wochen nochmal, oder ja, doch, ich muss 2 Wochen nochmal an die Schule unterrichten gehen. An der Gemeinschaftsschule.
Okay. Und
ich werde nochmal Musiklehrer.
Gibt es eine Endprüfung?
Na, ich werde da besucht und dann wird muss ich natürlich diese ganzen Stunden vorbereiten und nachbereiten und dann die ganzen Konzepte abgeben. Zum anderen werde ich aber auch vor Ort dann als Lehrer geprüft.
Lehrprobe?
Ja. Hast du noch nicht ganz so krass wie im Referendariat, aber vergleichbar so von der Struktur her, wie es so funktioniert.
Wirst du nervös sein? Oder ist es ein Kinderspiel? Echt?
Nee, überhaupt nicht. Ja, vor allen Dingen sind das auch Klassen, die ich vorher nicht kenne. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Ding, ne?
Ja.
Also irgendwie sind das halt, eigentlich ist das ein Monat, den man als Praktikum macht. Dann wird man geprüft und ich musste aber wegen meiner Drehzeiten das irgendwie aufteilen, habe schon 2 Wochen gemacht und komme jetzt 2 Wochen und da kommen dann die Prüfungen. Das heißt, in einer Klasse bin ich dann zum ersten Mal, wenn ich direkt geprüft werde, was tendenziell schwierig ist, würde ich sagen, wenn man die Namen noch nicht kennt, wenn man noch nicht weiß, wer welche Sachen kann oder auch nicht und so. Also ja, da werde ich auf jeden Fall nervös sein. Ja.
Was wirst du denn machen in der Lehrprobe?
Ich werde sie bestechen vorher.
Ja, machst du mit denen in der Lehrprobe? Also letztendlich.
Ja, ich habe noch keine Ahnung. Mal gucken, ich weiß noch nicht mal, welches Fach. Es kann auch sein, dass ich nicht in Musik, sondern in irgendwas anderes unterrichten muss. Das werde ich dann sehen.
Okay.
Also die letzten 2 Wochen, die ich gemacht habe, habe ich mit denen viel so Bandprojekte gemacht. Ich habe aber auch darstellendes Spiel unterrichtet.
Okay,
schön. Und ansonsten, ja. Wo gerade jemand gebraucht wurde, wie das jetzt gerade so in unserem Bildungssystem ist, dann nimmt man auch gerne den Studenten aus dem 4. Semester noch, um nochmal eine ganze Klasse zu unterrichten.
Aber du hast ja Musik studiert und nicht darstellendes Spiel letztendlich.
Richtig, aber da habe ich ja sehr viel praktische Erfahrung, die ich da als Quereinsteiger mit ins Feld führen kann.
Blicken wir nochmal kurz zurück auf 2019. Musikalisch, welche Songs haben dich 2019 begleitet?
Oh, Naja, also ich meine, klar, die Songs meiner Band haben mich natürlich begleitet. Logischerweise. Ja, was für ein Haken er da gerade geschlagen hat.
Geht nächstes Jahr auf Tour.
Wir sind durch die ganze Nation unterwegs.
April 2020.
Richtig.
Oder so, ist das April?
Ja, März und April.
März, April, okay, genau. Jawohl, alles klar.
Ist jetzt auch die erste Single raus, kommt nächstes Jahr auch ein Album raus. Also insofern, wir sind mitten in der Albumproduktion. Das heißt, es sind locker 15 Songs, die mich die ganze Zeit bewegen, rund um die Uhr.
Natürlich.
So, das ist tatsächlich jetzt so gerade mein Soundtrack 2019. Und ansonsten, was habe ich denn sonst 2019?
Gab es eine Entdeckung irgendwie? Irgendwas Frisches?
Sowas Frisches?
Was Frisches? Frisch auf dem Markt? Warst du eigentlich schon mal in Hamburg auf dem Fischmarkt morgens?
Ich muss so total Mainstream ja sagen, ich habe jetzt wahnsinnig gerne Billie Eilish gehört, ne?
Billie Eilish?
Ich weiß, das ist so unfassbar Mainstream, aber wieso auch nicht?
Ja,
die Musik
aber,
ist so geil.
Aber in der Mainstream ist es schon ganz außen. Das guckt immer so in Mainstream rein.
Ist das so?
Und immer wieder raus. Ja,
ja,
so ganz Mainstream ist es nicht. Billie Eilish ist aber wirklich toll.
Oh,
und vor allem, auf die können sich alle verständigen.
Oh, die ist unfassbar gut produziert. Du rastest aus. Das macht ja ihr Bruder, ne? Naja.
Ach so, wirklich?
Ja, ja.
Und diese Effekte so noch auf die Stimme.
Ja, ja, ja. Das ist alles wunderbar. Das ist wirklich gute Musik. Das ist wahrscheinlich 2019 Entdeckung. Also es ist halt nicht meine Entdeckung, aber ich habe es wie alle anderen Menschen auch als selber
gefunden. Nee, für dich persönlich meine ich.
Ja, für mich persönlich war das echt
gut. Hörst du Weihnachtspop-Songs auch? Magst du die? Ich liebe dir.
Ich liebe dir?
Ich liebe die.
Ach so, du...
Weihnachtspop-Songs.
Ja.
Gibt es da welche, die du auch magst? Das ist alles zu viel.
Also ich bin dann sehr traditionell unterwegs. Ich singe dann zu Hause lieber so O du Fröhliche. Und,
das stimmt. Und du kannst
und
es
Maria
ja
durch ein Dornwald ging. Das ist ein wirklich schönes Weihnachtslied.
Und
ist das eigentlich ein Weihnachtslied?
Ja, Maria, ich glaube schon. Und du warst im Chor früher. Ich meine, du bist ja richtig ausgebildet.
Auch gesungen. Ja klar, wir
was
haben die ganze...
Was Bariton?
Naja, im Knabenchor war ich jetzt tendenziell kein Bariton, sondern eher strahlender Sopran. Aber mittlerweile bin ich dann, Bariton trifft es.
Bariton, okay.
Genau.
Und wolltest ja mal an die Oper sogar, soweit ich mich erinnere. Eigentlich
genau,
ganz
als
am Anfang
Knabe
also.
Noch.
Als Knabe noch richtig, an die Oper.
Ja, ich habe auch 1-0 in meiner Gesangsprüfung im Studium gemacht. Also
Aber das hört man bei der Band gar nicht, oder? So 1-0 aus dem Gesangsstudium.
Das
ist ja ein ganz anderer Gesang. Dann.
Das hört man bei dir gar nicht, Jonas.
Nee,
wie hast du denn da schon wieder mit Promi-Bonus und so? Das hört man ja gar nicht. Ja, ist auch so.
Ich meine nur, das ist einfach Rohr. Das ist mehr Billy.
Jonas goes Billy. Jonas goes Billy, absolut. Das ist ja Bandsmucke. Ne? Also was wir machen, ist ja irgendwie genau irgendwo zwischen Billie Eilish, Bilderbuch und Deichkind, würde ich sagen. So, das ist ja wirklich, also wir werden niemals ein Sitzkonzert geben mit Pudeldame. Das ist jetzt nicht, da geht es jetzt nicht um den virtuosesten Gesang, da geht es eher so, das ist halt Bandmucke, ne? Das ist halt so.
Und wie wichtig ist es eigentlich, dass man die Texte, auf die er ja wirklich viel Zeit verwendet, dass man die Texte live versteht. Das ist ja oft so das Problem, bei diesen Bands, die sich so richtig krachen lassen auch, dass man dann die Texte nicht versteht, aber eigentlich sind die total wichtig.
Ja, bei uns versteht man es immer relativ gut, weil natürlich das ganze Publikum mitsingt.
Naja, dann ist gut. Jonas Schnei, dann im Fernsehen zu sehen, jetzt der Club der singenden Metzger.
Ja.
Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder für Deutschland 89.
Es würde mich freuen.
Wann ist das soweit?
89?
I love Deutschland 83, 86.
Ja, auch wie schön.
Ja, es ist großartig.
Ja, lange wirst du nicht mehr warten müssen, aber bis nächstes Jahr noch.
Aber wann? Reden wir von März oder später?
So genau weiß ich es nicht. Ich glaube, wir reden eher von gelben Blättern. Mal gucken.
Okay. Dann wünschen wir schöne Weihnachtstage in Lübeck,
auch
in deiner Heimat. Gibt es eine Tradition? Also ich wandere ja immer so am liebsten die Familie. Ich wandere ja immer so wahnsinnig gern durch die Altstadt, die für dich natürlich, die kennst du. Du bist öfter da. Aber so Weihnachtsspaziergang, Weihnachten ohne Altstadtspaziergang im Dunkeln ist nix.
Nee, das ist auch so. Mal einmal über den Weihnachtsmarkt spazieren.
Und wie ist euer Weihnachtsbaum? Habt ihr den auch von der Decke hängen, wie manche in Norddeutschland das mittlerweile haben? Das ist schräg, oder?
Das habe ich noch nie
gesehen. Hast du das noch nie gesehen?
Nee.
Wirklich, die hängen die Weihnachtsbäume an die Decke, die hängen kopfüber.
Den ist aber langweilig.
Ach, guck mal, das hast du noch nicht gesehen. Das ist ja das Schöne an der Lübecker Altstadt, dass man so in die Fenster immer reingucken kann.
Das habe ich.
Weißt du, wenn du Höchststraße und so weiter, wenn du so durchgehst, die kleinen Querstraßen.
Du hast aber bei den falschen Menschen durch die Fenster geguckt.
Das ist herrlich. Vielleicht entdeckst du ja diesen Weihnachten.
Ja, wer weiß.
Ein Weihnachtsbaum von.
Bei mir steht er ganz traditionell auf dem Punkt.
Jonas Schnei.
Jo.
Grüße nach Berlin.
Ja, danke.
Und
liebe Grüße zurück nach Baden-Baden. Ne? Macht's gut. Bis dann. Tschüss.